Tourima.
Liebe Geschwister, jetzt bin ich ein zuverlässiger Prophet. Ich sage, Kindlein, es ist die letzte Stunde, die ich hier halte. Einverstanden?
Darf man so ein Prophet sein?
Ja, für diese Konferenz. Ja, und tatsächlich sind wir in der Welt- und Heilsgeschichte unseres Gottes so weit, dass dieses eigenartige Wort des Johannes, dass er nicht an Väter in Christo oder an Jünglinge im Glauben richtet, sondern an Kindlein. Und alle Schrift, besonders auch die zeitprophetischen Zeugnisse in unserer Bibel, haben einen gemeinsamen Nenner und heißen und bedeutet, dass die Propheten, die seit Jahrtausenden oder vor Jahrtausenden diese zukünftigen gewaltigen Gotteswirkungen in den Gerichten und in den endzeitlichen Wirren vorausgesagt haben vor Jahrtausenden, dass wir orientiert werden, besonders durch Petrus, wenn er schreibt, die Propheten selbst, die haben nachgeforscht, auf welche oder welcherlei Zeit das von ihnen bediente Gotteswort hindeute. Der Geist Christi, der in ihnen wirkte damals schon, lesen wir, auf welche Zeit oder welcherlei Zeit ihr Prophetendienst hindeute. Und er fährt weiter. Und ihnen selbst, die das bedienten, wurde nur eines geoffenbart, dass sie nicht für sich und ihre Zeit prophezeiten, sondern für euch, die ihr am Ende der Tage lebt. Aha, das ist der gemeinsame Nenner. Salomo bestätigt das in gewaltig einfacher Weise. Er sagt, die Dinge, die schon einmal waren, soweit die Bibel es festhält, sind die Dinge, die nacheinander waren und geografisch nebeneinander, sind die Dinge, die am Ende der Tage alle gleichzeitig global, universal geschehen werden und da sein werden. Und das, was geschehen ist in der Vergangenheit, soweit die Bibel es festgehalten hat, sind Vorführungen, tatsächliche Geschehnisse natürlich zuerst, aber gleichzeitig auf der alten Weltbühne von Gott Darstellungen festgehalten in seinem Wort. Das auch gilt, das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Wann? Am Ende der Tage, in denen wir heute leben, bitte am Ende der Tage, werden wir verstehen. Auch was die Propheten in den Tagen Jesu geweissagt haben, also die Apostel, oder was wir im Buch der Offenbarung Jesu Christi lesen, das sind ja alles zukünftige Ereignisse. Gott erklärt, ich mache mir eine Ehre daraus, fern zukünftige Dinge voraus schriftlich festhalten zu lassen durch meine Propheten, damit, wenn es geschieht, der Erweis gebracht ist. Ja, es war göttlich prophetisches Wort. So. Das wiederholt auch Jesus in dieser Weise. Nun kommt die Hauptfrage. Die meisten sind schon orientiert, aber wenn nur einige da sind, die jetzt in ihren Herzen denken, ja, es will da Bruder Muhl ein Zeitprophet sein und er müsste doch eigentlich wissen, dass Jesus selbst gesagt hat, Zeit und Stunde zu wissen, ist nicht eure Sache. Nicht? Auch die Engel im Himmel wissen nicht darum. Nicht einmal des Menschen Sohn. Das hat er seinen Jüngern gesagt. So, ja, und jetzt? Jetzt hat unser Herr auch immer wieder bei Gelegenheit gesagt, wiederum steht geschrieben, hat er das auch mal gesagt, nicht nur einmal. Aha, jetzt wollen wir mal aufmerksam hören, ich auch, ich höre, was der Herr mir da sagt. Ich kenne die Dinge, ich habe gehört und das aussprechen. Und ihr habt die Möglichkeit zu prüfen als Berührer, ob sich also verhalte. Aber die Dinge sind so einfach, die kennt ihr, soweit kennt ihr die Bibel. Erstens, nach den ersten Versen im Hebräerbrief, wo der Sohn Gottes als einmalige Herrlichkeit und Majestät vor unsere Augen hingestellt wird, im Gegensatz zu allem, was himmlische Hoheiten und Majestäten von geschöpflicher Natur, Engel und Fürstentümer und Gewalten und Cherubim und Seraphim und wie die Dinge Herrlichkeiten alle heißen mögen. Da wird im ersten und zweiten Kapitel des Hebräerbriefes nur gesagt, einmalig steht der Sohn Gottes da und alles andere sind Geschöpfe und die haben zurückzutreten gegenüber dem einen herrlichen, majestätischen Gottessohn. So. Und jetzt heißt, dass Gott der Vater den ganzen Zeitplan der Äonen, griechisch, das heißt, dem gesamten Ablauf des Heils und Weltplanes Gottes, hat er durch den Sohn erstellen lassen, durch welchen er die Äonen, die Zeitalterordnung gemacht hat. Ja, wusste dann der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit noch etwas davon, wenn er selber den Plan gemacht hat? Die Antwort schon in der Frage, nicht? Und jetzt, erst in Niedrigkeit, in Menschengestalt, da hat er sich ja aller Gottes Herrlichkeit entkleidet und die ganze Gottesfülle ausgeschüttet und sich zu nichts gemacht und ist in Bethlehem geboren worden als ein Knäblein, mit genauso wenig Weisheit, wie wir geboren worden sind. Bin ich kühn, wenn ich so etwas sage? Was lesen wir denn, als er 12 Jahre alt war und zum ersten Mal in den Tempel durfte? Er nahm zu an Alter, das ist selbstverständlich, ne? Aber auch noch an Weisheit. Aber mit wie viel Weisheit hat er angefangen? Bitte schön. Er hat sich vollständig entleert. Er wollte ja alles erleben wie einer von uns von Geburt an bis zum Tode. So. Aha. Merken wir also das Wort auch des Menschensohn da unten. Ne? Der weiß nicht. Da war er Schritt für Schritt vom Vater abhängig, was der Vater ihm gerade zeigte oder offenbarte. So. Und jetzt kommen die eigentlichen Zeugnisse selbst. Erstens. Einige Tage vor Golgatha, kurz vor dem Feste des Passa, ne, wo er dann als Lamm Gottes geschlachtet, gekreuzigt worden ist, jetzt, da steht Johannes 13, erster Vers, kurz vor dem Feste des Passa, wo er geschlachtet wurde, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Wusste er es jetzt auf einmal? Aber erst wann? Als sie herangekommen war, als sie zu laufen beging. Und die Stunde Jesu Christi, die letzte, dauerte nun einmal nicht 60 Minuten, nicht in diesem Sinne zu verstehen, sondern einige Tage. So. Da er wusste, dass seine Stunde gekommen war. Da wusste er jetzt, bevor sie zu laufen begann. Und dass er zum Vater zurückkehren werde. Dann begegnen ihn Gruppe von seinen Gegnern, denen sagt er auf den Kopf zu, das ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. Das wusste er auch noch. Jetzt weiß er auf einmal, in Bezug auf eine ganze Reihe Arten von Stunden, nicht, die Gott bestimmt hat, dass die jetzt zu laufen beginnen, dass sie gekommen sind, herangekommen sind. Und tatsächlich, Johannes 17, wie beginnt dieses hohe priesterliche Gebet? Vater, die Stunde ist gekommen. Durfte er also damit noch vor den Vater treten? Ja, wusste er es jetzt, dass diese seine Stunde gekommen war. So. Und liebe Geschwister, erschreckt nicht, wenn ich jetzt gerade zuvor zu sagen wage, Wir wissen heute als Gemeinde Jesu, dass unsere Stunde gekommen ist, aber nicht von einigen Tagen, sondern von einigen Jahrzehnten. Von einigen Jahrzehnten. Und dass die Stunde Gottes einige Jahrzehnte dauert, ist eine sehr einfache Sache, wenn man so dumm ist wie ich und allem glaubt, was geschrieben steht. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ne? Ein normaler Tag, das biblisch-neutestamentlich vollständig richtig, setzt sich aus 24 Stunden zusammen. 12 Tages- und 12 Nachtstunden, ein Tagesumlauf. 24 Stunden, ein neutestamentlicher normaler Tag. Wenn es ein Tag Gottes 1000 Jahre dauert, für uns nicht, dann ist der 24. Teil von 1000 Jahren eine Gottesstunde. Das sind wie viel? 42 Jahre. So. Wir werden weiteres hören. Johannes haben wir schon gehört. Kindlein, es ist die wievielte Stunde, sagt er. Vor 2000 Jahren, aber für welche Generation? Für die Generation, die dann lebt, wenn es wieder einen Staat Israel gibt. So steht geschrieben. Gibt es heute in Israel Kindlein in Christo, die gerade angefangen haben, an Christus zu glauben, den Messias Jesus von Nazareth zu erkennen als Messias? Und meistens junge Leute. Ne? Meistens junge Leute. Das sind ja Kindlein. Und da sage ich euch, diese Kindlein in Israel wissen besser, dass der Messias noch vor dem Jahr 2000 kommt als wir. Und sogar die Orthodoxen wissen das. Und sagen wir Orthodoxen, wir Alten haben wieder versagt, wie unsere Väter damals in der Wüste, als Gott verfügte, 40 Jahre Wüstenwanderung wegen eurem Unglauben. Und so lässt Gott uns 40 Jahre warten, seit 48, das sagen die Orthodoxen jetzt, ne? 40 Jahre warten, bitte 48 und 40 gibt 88, also rund 90, rund gegen das Jahr 2000 hin, und dann ist unser Messias gekommen. Wir haben versagt, wir Alten. Wir erleben das nicht, aber ihr Jungen, sagen sie, den orthodoxen Jungen, sagen sie, macht euch bereit, der Messias kommt noch vor dem Jahr 2000. Vollständig synchron mit unserer Erkenntnis. Mit unserer Erkenntnis. Unglaublich. Weiter. Also, Johannes, Kindlein, es ist die letzte Stunde, aber erst wann? Ja. Am Ende dieser Zeit hat es. Paulus ist noch womöglich exakter, Römer 13, Vers 11 und 12. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Da steht so etwas geschrieben, schon 2000 Jahre lang. Aber bitte, das hat Gott niemand geoffenbart, wichtig gemacht. Nicht? Warum? Weil es gar nicht nötig war. Nicht? Ist heute nötig, wenn die Stunde gekommen ist, dass wir es wissen. Jawohl. Dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Genau so steht geschrieben in Römer 13. Spreche ich laut genug? Verstehst du mich? Bruder Eck, danke. Ja, da möchten wir keine Silbe unter den Tisch fallen lassen. Bitte? Ah, gern noch etwas lauter. Ist recht so. Gut, also bitte einfach so machen, gell? Ein Zeichen geben. Jetzt haben wir den Herrn Jesus selber gehört, da er wusste, dass seine Stunde gekommen war. Haben Johannes gehört, Kindlein, es ist die letzte Stunde, und zwar, dass der Antichrist kommt, sagt er. Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sieht es heute so aus, dass der antichristliche Geist schon global mächtig wirksam ist, dass weder Regierung, noch Militär, noch Polizei, noch Schule, noch Elternhaus etwas gegen die Lawine dieser Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit und dem ganzen Sündenpfuhl antreten kann, nicht? Da müssen alle genannten Ordnungsmächte, die ich jetzt angeführt habe, die müssen froh sein, dass sie überhaupt noch da sein dürfen. Stimmt's oder habe ich recht? Jawohl. Wir wissen, dass der Antichrist schon lebt. Bitte schön. Und dass er schon die ganze Atmosphäre um unsere Erde beherrscht. Ne? Deshalb ist es so. Nichts mehr zu machen. Aber bitte, was haben wir am Anfang gehört? Was haben wir dann zu tun? Kopf hängen zu lassen, nicht wie ein Schilf, nicht? Was? Ja, ja, jetzt kommt alles, was man den Frommen als dummes Zeug unterschoben hat. Jetzt wird die Sache bitter ernst und geschieht genau so, wie geschrieben steht. Ganz genau. Und wenn es so ist, dass genau alles geschieht, wie geschrieben steht, haben dann Grund, unsere Häupter zu erheben. Dann haben wir nämlich die Garantie, dass alle wunderbaren Verheißungen der Erlösung und der Barmherzigkeit Gottes und all die wunderbaren Dinge, wie viel mehr werden die ganz sicher kommen, nicht? Ja. Und was uns betrifft, die Entrückung zu seiner ganz bestimmten Zeit. Jetzt kommt der Thronzeuge, Offenbarung, was ist das? 14, Vers 6. Ein großer, starker Engel hat den Auftrag von Gott, so laut zu rufen, dass alle Bewohner der ganzen Erde es hören, jedes Volk, jede Nation, jede Sippe, alle hören es. Was denn? Betet niemand an, als nur den einen wahrhaftigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Was macht da Gott? Er reduziert seine Ansprüche gegenüber einer gottlosen Menschheit, nicht? Er verlangt nicht mehr an Jesus zu glauben. Oder, nicht? Wie es bei uns der Fall ist. Er ist zufrieden, wenn sie niemand anders anbeten, nicht? Der Antichrist verlangt ja dann göttliche Anbetung als ihn, nicht? Dann werden die schon gerettet. Nicht? Da ist Gott wieder treu in dieser furchtbaren, verwirrten Zeit, nicht? Ja. Stellt er seine Ansprüche auf ein Minimum. Also, und jetzt betet niemand anders an als den Gott, den wahrhaftigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. So, wer weiß das jetzt? Die ganze Menschheit. Ist unser Gott nicht treu? Wunderbar. Ist keiner ohne Entschuldigung, mit einer Entschuldigung kann er antreten, wenn ich noch einmal gewarnt worden wäre, nicht? Ja. Nein. Sind alle noch einmal gewarnt? Wann? In welchem Augenblick? Unmittelbar bevor die schrecklichste Stunde jetzt ankommt. Ne? Die Stunde der Versuchung in den ganzen Erdkreis und die Zeit der großen Drangsal. So. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So. Ich habe schnell gesagt, wiederum steht geschrieben. Genügt das? Dass wir jetzt mit freien, geöffneten Herzen uns mal hören können, wie Gott nun, weil die Stunde gekommen ist, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, Paulus, für uns. Und deshalb habe ich hier einen Übersichtsplan ist genügt. Ah ja. Wenn wir nur mal die senkrechten Linien sehen von Weitem. Hier eine Grünzone, hier eine Grünzone. Diese Grünzone stellt das kommende tausendjährige Reich dar. Diese Grünzone, die Zeit der ersten Menschen im Paradies, Adam und Eva. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je 1000 Jahre sind seit dem Fall Adams, diese Rotzone hier, abgelaufen bis zu unserem Jahr 2000. Das ist biblisch und weltgeschichtlich richtig. Und zwar eigenartig, vom Fall Adams bis zur Ankunft Jesu Christi, hier, Jahr Null unserer Zeitrechnung, sind ziemlich genau 4000 Jahre abgelaufen und von unserem Jahr Null bis zum Jahr 2000 sind genau 2000 Jahre abgelaufen, also ziemlich genau 6000 Jahre Menschheitsgeschichte liegen dazwischen. Vor Gott sind aber 1000 Jahre wie ein Tag, dann ist diese Zeitspanne vom Fall Adams bis zu unserem Jahr 2000 eine Gotteswoche von 6 Gottestagen. Stimmt's? Und was kommt denn nach 6 Tagen dann sicher? Ich bin zufrieden, ich sage ein 7. Ich bin sehr bescheiden, warum? Weil im Hebräischen heißt 7 einfach Sabbat. Dann kommt ein Sabbat nach 6 Arbeitstagen, denn diese 6 Gottestage von 6000 Jahren fallen unter die Ordnung Gottes nach dem Fall Adams. 6 Tage sollst du arbeiten und jetzt mal 6 Gottestage lang. 6000 Jahre lang sollst du arbeiten unter Schweiß und Fluch nach dem Fall. So. Und wenn 6000 Menschheitsjahre abgelaufen sind, dann ist eine Gotteswoche von 6 Tagen abgelaufen und dann kommt von Gott her ein 7. Tag, ein 7. Gottestag und der ist dann ein Sabbattag. Ein Friedensjahrtausend auf unserer armen alten Erde. So. Und fällig ist das, ich sage nicht Punktjahr 2000, sondern ums Jahr 2000. Wir sehen uns jetzt die Marksteine der Übergänge der 1000 Jahre schnell an. Hier Fall Adams. 1000 Jahre später erscheint Noah. 1000 Jahre später Abraham, Isaac und Lot. 1000 Jahre später David und Salomo. 1000 Jahre später Jesus von Nazareth. 1000 Jahre später, also im Jahr 1000 unserer Zeitrechnung, begannen die Kreuzzüge geplant zu werden und durchgeführt zu werden. Und heute leben wir im Jahr 2000 unserer Zeitrechnung. Und ich wurde schon in den Anfangsstufen als Bub in unserer Elementarschule belehrt. Wir leben heute im 20. Jahrhundert. Wir leben heute im 20. Jahrhundert. Gut? Damals war es noch der Anfang vom 20. Jahrhundert. Und heute sind wir ganz am Ende des 20. Jahrhunderts. Ja, was heißt das? Ums Jahr 2000, jetzt ein 20. Jahrhundert. Na ja, weil von da beginnt unsere Zeitrechnung. 2000 Jahre abgelaufen sind und dann von 1900 bis 2000, das ist ein 20. Jahrhundert. Nicht? Ja, bitte. Aber da fängt ja die Menschheitsgeschichte nicht an. Von Abraham bis Jesus sind auch 2000 Jahre. Da gab es in den Tagen vor der Geburt Jesu auch ein 20. Jahrhundert. Von Adam, von Abraham her. Und vom Fall Adams bis zu Abraham sind es auch 2000 Jahre. Also Abraham wurde geboren als Mitglied des ersten 20. Jahrhunderts. War das auch ein ganz wichtiger Zeitpunkt. 2000 Jahre lang gab es eine Menschheit ohne eine Ahnung von einem Begriff Israel. Stimmt's? Erst mit Abraham hat Gott den Grund gelegt für ein Volk Israel. So. Und was hat er auch noch mit Abraham für einen Grund gelegt, im Vorbild? Dass der Vater seinen einzigen geliebten Sohn zu opfern bereit war. Und genau 2000 Jahre später macht der wahrhaftige Vater das zur Rettung einer verlorenen Welt mit dem wirklich einzig geliebten Sohn. Merken wir, sind das gewisse Rhythmen, Zeitrhythmen, sind das Ordnungen. Also wir haben vor uns in den Tagen Abrahams ein erstes 20. Jahrhundert. Hat Gott den neuen Grund gelegt für ein Volk Israel und vorbildlich die Opferung Isaaks, des Sohnes Gottes, dargestellt. Was genau 2000 Jahre später dann geschehen ist. In den Tagen vor der Geburt Jesu gab es ein zweites 20. Jahrhundert, also unser 20. Jahrhundert ist schon das dritte. Und wir lesen solches tut Gott zwei- oder dreimal. Und immer wenn es das dritte Mal ist, findet die Vollerfüllung von dem statt, was prophetisch vorausgesagt ist. Ich sage auch so, 6000 Jahre lang hat der Bauer den Acker gepflügt mit einem Joch Rinder, nicht? Oder Pferde. 6000 Jahre. Plötzlich in unserem Jahrzehnt, ich stelle das mal grafisch dar, 6000 Jahre lang Rinder und Pflug. Jetzt leben wir heute, plötzlich steigt die Kurve so und fliegt heute senkrecht in den Weltraum hinauf. Stimmt's? Mhm. Samt Menschen. Ne? Ist das etwas Besonderes heute? Und all das Wahnsinnige in Menschenhände ohne Gott gelebt, nicht? Wir wissen ja, wie es aussieht auch in unserem Erdenraum, was morgen schon vollzogen sein könnte. Ne? Muss vorhanden sein, damit das Wort Gottes erfüllt werden kann. Und der Staat Israel, der jetzt da ist und das Zeitzeichen Gottes ist, damit wir wissen, wo wir stehen heute. Dass alles erfüllt werden kann, was Israel so gut hat, ganz gewaltige Dinge noch, vor der großen Drangsal und alle Nationen zu erwarten haben. Alles das geht genau nach dem Ratschluss Gottes, wie wir eingangs singen durften. Wir haben die Riten gesehen, noch einmal, Fall Adams, Noah, Abraham, David, Jesus, Kreuzzüge, heute sind wir hier. Und heute, gibt es heute wieder einen Staat in Israel. Ja, was heißt das? Das heißt nichts Geringeres als, wenn ihr das geschehen seht, im Bild des Feigenbaums, dass es wieder einen Staat Israel gibt, wenn ihr das geschehen seht mit diesen Augen, weltgeschichtlich, dann wisset ihr von selbst, wie der Jesus wiederholt, indem ihr das geschehen seht, sogar am Fernsehkasten heute, wisset ihr von selbst, dass der Sommer, das Reich Gottes, ja, hier dargestellt man, so ja gleich, vor der Türe ist. Wie fährt Jesus weiter? Ein Wort, das die Theologie ihm 2000 Jahre lang als Irrtum unterschoben hat, fährt er weiter. Wahrlich, ich sage euch, die Theologen haben das auf die Generation vor 2000 Jahren bezogen. Dabei hat er gerade gesagt, auf die Frage der Jünger, und dann ist das Ende dieses Zeitalters gekommen. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, da in Israel, die Jungen, ne, wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt ist, bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Himmel und Erde werden vergehen, sagt er, gerade jetzt. Aber diese meine Worte nicht, die man ihm 2000 lang als Irrtum, jahrelang als Irrtum unterschoben hat. Das ist für uns heute, die wir allem glauben, der klare Hinweis, wir leben heute in den letzten Jahrzehnten dieses Zeitalters, nicht der Welt. Dieses Zeitalters, wo Gott die angesagten Gerichte in allen Propheten, denn Jesus sagt, das sind Tage der Rache, die jetzt kommen, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Ja, was steht denn alles geschrieben? Der Ungeheuer. Nur hat Jesus die wunderbare Aussage aussprechen dürfen, dass gerade diese schwerste Zeit, die unheimliche, abgekürzt wird, um der Auserwählten willen. Denn wenn sie nicht abgekürzt würde, würde überhaupt nichts übrig bleiben. Kein Fleisch, kein Material mehr. Da kann doch unser Gott nicht zuschauen. Nicht? Er lässt die Wucht der Gerichte nicht unter den Tisch fallen, aber er kürzt die normale Zeit. Entschuldigt, wenn ich jetzt so frech bin und sage, die normale Zeit gingen jetzt gerade nochmal 2000 Jahre. Dass dann nicht mehr übrig bleiben würde, ist klar. Bei allem, was geschehen muss, was geschrieben steht. Und Gott kürzt das ab auf wenige Jahre, auf 7 Jahre. Die 7 letzten Jahre dieses Zeitalters sind die schon abgekürzte, festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes. Ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Beweis der Barmherzigkeit unseres Gottes. Jetzt wissen wir mal eins. Wir leben ums Jahr 2000, jetzt kurz davor, im Zeitpunkt des großen Übergangs vom alten Trab der Menschheit und Weltgeschichte bis heute und die unheimlichen Tatsachen punkto Atom und Elektronik und Computer und was da alles herum manövriert um unsere Erden rund,
ist von Gott alles seinem Ratschluss entsprechend, das ist in den Schriften alles da. Auch die Raumfahrt ist alles schon vorausgesagt. Und ich darf weiterfahren, wenn unsere...
Bitte Kassette wenden.
Und seine Knechtschaft ist ausgelöscht. Er ist frei davon am anderen Morgen. Ist unser Gott groß gewesen? Aha. Dann habe ich gewusst, eine Halbjahrperiode dauert 49 Jahre, also 7 Sabbatjahre. Und dieser Rhythmus muss weitergehen. Das nach dem 49. Jahr folgende Jahr ist das pünktlichste und das ist dann das Hall- oder Jubeljahr, wo die neuen Ordnungen wieder zu laufen begannen. Ja, wenn jetzt ein Halbjahr von Halbjahren herangekommen ist.
Und ich darf weiterfahren, wenn unsere. Nein, hier. Was? Jawohl. Hörst du auch noch?
Nee.
Was?
Ja.
Das brummt. Wie ist es jetzt?
Gut. Ja, brummt noch.
Brummt noch. Gut.
Noch ein wenig.
Zurück?
Gut.
Der heißt Arthur und der heißt Arthur. Also jetzt, wir verstehen uns, gell? Sehr gut. Also, unser Jahr 2000 mit als 20. Jahrhundert, das dritte 20. Jahrhundert vorausgehend, sind die Jahrzehnte, die Gott vorgesehen hat, um alles, was geschrieben steht, erfüllen zu lassen. Und da steht da alles geschrieben, sodass die Wissenschaft bis vor kurzem gesagt hat, dummes Zeug, unmöglich, unmöglich, nicht? Heute sind die Dinge schon alle überholt. Und was ich sagen wollte, sage ich jetzt, wenn unsere Wissenschaftler wüssten, was ihnen alles noch in die Hände gelegt werden wird, sie würden sofort die Finger davon lassen. Haben noch keine Ahnung, was noch kommt. Was noch kommt, was geschrieben steht. Die Hälfte haben wir schon. Die wunderbaren, unheimlichen Dinge fehlen noch. Die kommen. So. Also, 6 Arbeitstage göttlicher Prägung, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte laufen ab. Ein 7. Tag Gottes, 1000 Jahre Friedenszeit stehen in Sicht. So. Jetzt, was steht denn da alles horizontal? Ich muss darauf verzichten, darauf hinzuweisen, was da, doch, ich sag schnell. Hier fand die Vermischung zwischen Geistwesen und technischer Menschen statt, im ersten Jahrtausend. Hier fand die Sintflut statt, global. Hier fand der Auszug Israels aus Ägypten statt. Hier war die babylonische Gefangenschaft, da lebte Daniel. Und weil diese Zone besonders hervorgehoben ist hier, es ist die Mittelachse dieser 7000 Jahre. Ja, 6000 plus 7. Die Mittelachse, und das ist nun ein Ausgangszeitpunkt, ein Jahr, das wir in Daniel 9 genau umschrieben finden, dass nämlich von da ab die biblischen Prophezeiungen sowohl vorwärts als rückwärts zu zählen sind. Und da habe ich einen weiteren ganz genauen Plan grafisch dargestellt, um alles kontrollieren zu können. Und ich kann nur sagen, man ist direkt heute erschlagen. Warum? Weil Gott immer wann offenbart, ob eine Stunde gekommen ist oder nicht. Bevor sie gerade zu laufen beginnt. Da stehen wir. Oder wir sind schon drin. Sind schon drin, die läuft schon. Also die letzten Jahrzehnte, diese Zeitalter. So. Und jetzt 8 Uhr, Viertel nach 8, so. Noch lange bis Mitternacht.
Nehmen die Schweizer Währung.
Wie?
Nehmen die Schweizer Währung, die ist 30% höher.
Danke. Ja, deshalb wage ich jetzt noch.
Das Wort, das Petrus anführt, ich will aber, Geliebte, dass euch das eine nicht verborgen sei, dass vor dem Herrn 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. So. Das ist wieder eine mathematische Gleichung, nicht ein frommer Spruch. Da kann man Werte einsetzen, werden wir noch sehen. Er zitiert ein Psalmwort. Und in diesem Psalm 90 steht sofort noch, und vor Gott sind 1000 Jahre auch noch wie eine Wache in der Nacht. Schön. Im Neuen Testament hat eine normale Nacht von 12 Stunden Horizont, Sonnenuntergang, Sonne tief, Mitternacht, Sonnenaufgang 12 Stunden später. So. Sind die 12 Stunden eingeteilt in 4 Nachtwachen zu 3 Stunden. Also, Sonnenuntergang, nachts 9 Uhr, erste Wachtablösung, erste Nachtwache ist vorbei. Von nachts 9 Uhr bis Mitternacht ist die zweite Nachtwache vorbei. Die dritte Nachtwache beginnt um Mitternacht und endet beim Hahnenschrei, beim Aufgang des Morgensterns, so sagt die Schrift. Und die vierte Nachtwache endet bei Sonnenaufgang. So. Also da ist es noch Tag, ne? Die Sonne geht unter, es beginnt die Nacht. Erste Nachtwache, zweite, Übergang von der zweiten Nachtwache zur dritten heißt Mitternacht. Mhm. Aufgang des Morgensterns, Aufgang der Sonne. Jetzt sind vor Gott 1000 Jahre wie eine Wache in der Nacht. Wie lange dauert denn eine ganze Gottesnacht? Ne? Eine Nacht besteht aus wie vielen Nachtwachen, haben wir gelernt? Aus 4. Und eine Gotteswache, eine Wache dauert 1000 Jahre, ne? Dann dauert eine Gottesnacht 4000 Jahre. 4 Nachtwachen, 4 mal 1000 Jahre. Ne? So, jetzt wollen wir mal prüfen.
War es im Paradies Tag oder Nacht? Es war der 7. Tag. Ein Sabbattag Gottes nach dem Wiederherstellungswerk im Schöpfungsbericht. Die ersten Menschen kamen zu Fall. Was lesen wir jetzt? Der Herr ging durch den Garten, als der Tag kühl geworden war. Wann wird der Tag kühl? Wenn die Sonne untergeht. Das heißt, wenn der Herr sich zurückzieht, dann wird es finster. Also mit Fall der ersten Menschen wurde es Abend. Der Tag kühl, die große Nacht begann. Erste Nachtwache ist vorbei, Noah tritt die zweite an. Die zweite Nachtwache ist je 1000 Jahre. Ist vorbei, Abraham erscheint wann? Um Mitternacht, da ist die Stunde, als Abraham lebte. Da war keiner, der nach Gott fragte, auch nicht mal Abraham, als Jüngling. Denn Abraham wurde als Götzendiener erzogen, denn seine Väter dienten anderen Göttern. Bitte. Da war also nicht sowieso ein frommer Mann, nicht? Nein, 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 nein. Eine Auswahl Gottes. 1000 Jahre später, das war Mitternacht, hier geht der Morgenstern auf, David, der Davidstern. 1000 Jahre später, jetzt sind 4000 Jahre vorbei, jetzt muss die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Wie heißt die Sonne der Gerechtigkeit? Letzte Verse im Alten Testament, Jesus Christus. Jetzt müsste der Messias erscheinen, stimmt? Ist er gekommen? Und sagt, wirkt, solange ich bei euch bin, solange ist es Tag. Also Tagesanbruch. Wir sind jetzt in den Ordnungen der Nachtwachen. Wir möchten jetzt weiter wissen, wie geht es da weiter. Dann habe ich mich zum Fachmann begeben, nämlich zum Nachtwächter. Gibt's das in der Schrift? Wo steht das? Jesaja 21. Wächter, wie weit in der Nacht? Noch einmal. Wächter, wie weit in der Nacht? Was wollen denn die Fragesteller wissen? Kommt nicht bald mal der Tag? Kommt nicht bald mal der Messias? Wächter, wie weit in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Das wollen wir jetzt ja auch wissen. Der Wächter spricht, sonderbare Antwort. Der Morgen kommt und gleich wieder um Nacht. Der Tag kommt gar nicht. Der Morgen, der Tag bricht nur an, gleich wieder um Nacht. Ja, bitte. Ist der Tag angebrochen mit der Ankunft Jesu Christi? Was lässt er verkünden? Tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Sie hätten ihn nur annehmen müssen, nicht? Ja. Anstatt an den Schandpfahl erhöhen, ihn auf den Thron Davids erhöhen. Das wollten sie ja gerade noch ein paar Tage vor Golgatha. Hosianna dem Sohn Davids und wollten ihn zum König machen. Dann wäre der Tag gekommen damals, seine Herrschaft. Aber seht, wir haben ihn verworfen, hat der Nachtwächter richtig gesehen. Der Morgen kommt, der Tag bricht nur an und sofort wieder um Nacht. Er sagt, wirket, solange ich bei euch bin, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, und zwar allzu früh wieder mit. Also der Nachtwächter, wer ist denn das? Der Wächter Israel, ist der Herr selber. Der weiß Bescheid. Also, siehe da, die vierte Nachtwache ist vorbei, die Sonne der Gerechtigkeit muss erscheinen, tatsächlich, in der Person Jesu. Aber sie haben ihn verworfen. Es wurde wieder Nacht, wie geschrieben steht. Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Also ging mit Golgatha die Sonne der Gerechtigkeit wieder unter und es wurde wieder Nacht. Und da freue ich mich, wie schön ist das, wenn einmal die beiden Jünger von Emmaus erkennen dürfen, vielleicht ist das schon geschehen in der Zwischenzeit, was für Propheten sie waren. Als sie zu Hause ankamen in Emmaus und er weitergehen wollte, sagen sie was zu ihm? Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Er neigte sein Haupt und verschied. Die Sonne der Gerechtigkeit. Ja, dann, was ist denn jetzt hinter uns schon zeitlich in Bezug auf Nachtwachen? Also hier ging die Sonne wieder unter, dann war es ums Jahrtausend unserer Zeitrechnung, wie hieß die Nachtstunde? Nachts 9 Uhr. Nachts 9 Uhr. Noch einmal 1000 Jahre, jetzt sind wir ums Jahr 2000, wie heißt dann die Stunde? Mitternacht heißt diese Stunde. Ums Jahr 2000. Sieht so aus auf unserem Erdenrund, dass so langsam noch dunkler werden könnte. Ja, die Finsternis wird maximale Gewalt, Vollmacht bekommen von Gott, dass es nicht mehr schlimmer sein kann. Wenn aber ums Jahr 2000 die Stunde Mitternacht heißt, was wissen wir dann auch noch? Wann kommt der Bräutigam? Um Mitternacht ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Stimmt das mit den Tagordnungen überein? Wir haben gesehen, ums Jahr 2000 ist der Übergang, die Schwelle zum tausendjährigen Reich, dass er aufrichtet, wenn er gekommen ist, in großer Macht und Herrlichkeit. Und jetzt bestätigen uns noch die Nachtwachenordnung, was? Das Gleiche, dass er hier erscheint für Israel dann als Bräutigam. Ja. Was sollen wir hierzu sagen? Gar nichts. Einfach staunen. Staunen und darüber nachdenken, was das bedeutet. Hat also Jesus da richtig gesehen, wenn er sagt, wenn es wieder einen Staat Israel gibt, hier, dann wisst ihr von selbst, indem ihr das seht, nicht, dass der Sommer, das Reich Gottes vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation heute in Israel, die Jugendmannschaft wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt ist, bis auch mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Jetzt haben wir schon drei Zeugen nicht dafür, dass die Sache ums Jahr 2000 fällig sein wird. So. Wenn nicht, dann hätte sich der Herr Jesus geirrt. Und das hat er gesagt. Himmel und Erde werden vergehen, aber diese meine Worte nicht, bitte. Können uns darauf verlassen. Wir tun gut, uns darauf zu verlassen. Und so könnten wir weiterfahren. Jede Zeile hier, untereinander, sind alles verschiedenste biblische Zeitrhythmen. Generationen, Stunden, Äonen und Jahrtausende und Halbjahre und Jubeljahre, alles Gottestage. Und alle verschiedensten Zeitordnungen der Bibel haben einstimmig, stimmt alles mit dem überein, was hier grafisch zur Darstellung gebracht worden ist. Dürfte das so langsam genügen? Einfach überwältigt zu sein von der Tatsache, dass Gott immer dann, wenn die von ihm bestimmte Stunde herangekommen ist, sich direkt verpflichtet hat, es den Seinen zu offenbaren. Dann müsste er heute, wenn das stimmt mit dem Jahr 2000, nicht ums Jahr 2000 herum, dann müsste er heute die Dinge offenbaren, die bisher noch niemand von Gott geoffenbart bekommen hat. Nicht, weil wir schlauer sind als unsere Väter früher, sondern weil jetzt die Stunde herangekommen ist. Nur deshalb. Für die vorher, vor 100 Jahren, vor Hunderten von Jahren, vor 1000 Jahren, wäre das, was wir heute erkennen, direkt gefährlich gewesen. Ne? Dann hätten die ja gewusst, der Herr Jesus, der hier gen Himmel gefahren ist, zum Vater zurück, der kommt erst in 2000 Jahren wieder. Nicht? Das hätten die ja dann gewusst. Ne? Das wäre also erzieherisch sicher nicht weise gewesen. Aber heute haben wir das bitter nötig, wenn die Stunde herangekommen ist. So, jetzt lassen wir mal die Fülle dieser Dinge hier. Aha, halt. Also eine Konsequenz müssen wir noch vollziehen. Ja, bitte, wenn ums Jahr 2000 die Stunde Mitternacht heißt, so ist es. Ja, wie lange ging es dann noch, bis die Sonne aufgeht, bis es morgen wird, bis der Tag kommt? Dann ging es nochmal 2000 Jahre, nicht? Nochmal zwei Nachtwachen. Dann ging es also jetzt noch da bis zum Jahr 4000, bis Christus kommen könnte. Nicht? Ja, und jetzt? Ja, da war ich in großer Verlegenheit. Da habe ich auch wieder in die gleiche Trompete wie der von Säcklingen geblasen. Es wäre zu schön gewesen, es hätte nicht sollen sein. Nicht wahr? Also, nein. Da treten wir vor den Herrn und sagen, Herr, mir fehlt wieder Weisheit. Ich bin in Verlegenheit. Schenke mir Einsicht und Weisheit. Und wer darum bittet, dem wird es gegeben. Und da fiel mir ein, fast sehr einfach. Er sagt, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Und wenn in der Schrift eine Mehrzahl genannt ist, ohne eine bestimmte Zahl, also wie hier einfach Tage, nicht 7 oder 10, ne? Tage, dann sind es immer nur zwei. Zwei Tage Gottes sind 2000 Jahre. Genau das, was jetzt noch fehlt. Und diese Tage werden abgekürzt von Gott auf ein Minimum, um möglichst viele retten zu können noch nicht. Nämlich auf 7 Jahre, auf 2 mal 3,5 Jahre. Bitte, dann ist ja, sind die zwei letzten Nachtwachen, die werden abgekürzt fast auf 0, auf 7 Jahre. Dann ist, wenn ich sage, ums Jahr 2000 ist Mitternacht nicht. Und 7 Jahre später ist immer noch ums Jahr 2000. Ist dann da, wo er dann kommt, um das Reich schon aufzurichten. Vorher kommt er noch für uns zur Entrückung, zuerst. Und dann kommt er durch die beiden Zeugen, wer weiß wie bald, im Tempel in Jerusalem, und Mose und Elia erscheinen. Entschuldigt. Aber ich muss sagen, ich für mich, ich bin überzeugt, Dritter Weltkrieg. Aber bitte keine Angst. Auch hier hat Gott ganz genau zuvor bestimmt, was geschehen wird und darf und was nicht geschehen darf und wird. Der Ertrag eines dritten Weltkrieges im Gegenteil so, allerdings schweres Gericht, aber so, dass alle Gegner Israels beseitigt werden. Sie können heißen, wie sie wollen. Ich kann sagen, wer heute gegen Israel ist, kommt um. Nichts zu machen. Nichts zu machen. Wie Gott damals darüber gewacht hat, im Jahre 70, Zerstörung Jerusalem und so weiter, auszurotten, abzubrechen, zu zerstören, und niemand konnte es hindern, so wache ich heute darüber, aufzubauen und zu pflanzen, und niemand wird es hindern. Und jede Waffe, die gegen dich, Israel, geschmiedet wird, ist das heute der Fall, nicht? Wird selber zunichte werden. Und alle, die dir übel gegen dich reden, werden deinem Gericht verfallen sein. Bitte. Die Dinge stimmen unheimlich. Adolf Hitler hat in seinem Herzen beschlossen, in meinem Machtbereich gibt es eines Tages keinen einzigen Juden mehr. Antwort Gottes. Kommt ein Tag, wo er überhaupt keine Grenzen mehr hat. Stimmt's? Wo alle Grenzen Deutschland fremd völkisch besetzt sind. Das englische Weltreich hatte zweimal Gelegenheit, als es noch Weltreich war, 1917 nach dem Ersten Weltkrieg, damals schon den Staat Israel zu schaffen. Ein fetter Strich hätte damals genügt, niemand hätte gewagt, daran zu rütteln. Gott findet einen Zweiten Weltkrieg nötig, bitte, Balfour-Deklaration 1917. Und 1917 sind die Engländer in Jerusalem eingezogen, haben das erste Mal dem Islam diese Stadt so weit entzogen, dass sie das Mandat über Jerusalem hatten, England. Zweiter Weltkrieg, wieder jetzt Mandat, ihr Engländer, aber jetzt sofort den Juden nach der Hitlerzeit ein Staat gegründet. Na, nein, signalisieren ab. Also, wenn ein Weltreich, das Gott hat werden lassen, und zwar ein christliches Weltreich, wir verstehen, wie ich es meine, nicht? Mit Bibelgesellschaften und Missionsgesellschaften, weiß das alles, nicht? Ja, die wussten Bescheid. Hier nicht nur versagt, sondern bewusst Untreue übt, müssen wir dann erstaunt sein, heute, wenn das englische Weltreich heute ein Trümmerhaufen ist und alle anderen Nationen belastet, müssen wir uns wundern. Stimmt's, wer heute gegen Israel ist, kommt um. Kann uns drauf verlassen. Wenn ein dritter Weltkrieg nötig wäre. Und dann bekommt der gegenwärtige Staat Israel eine herrliche, wenn auch kurze Vorerfüllungszeit von Friede und Sicherheit, wie ein Angeld für die Zustände vom tausendjährigen Reich. Und alle Nationen werden in dem Lichte ihren Genuss haben. Aber in dieser wunderbaren Friedenszeit, versteht es der schon lebende Antichrist, diese Segens- und Friedenszeit sei ihm zu verdanken. Er sei der richtige Christus. Der vor 2000 Jahren habe es im besten Fall gut gemeint, aber nichts fertig gebracht. Er habe jetzt der Menschheit den Frieden gesichert und so weiter. Na, der ist dann da und so weiter und so weiter. Kurz, jetzt hierher zurück, dass um das Jahr 2000 Gott in seiner Barmherzigkeit die normale Gerichtszeit abkürzt auf ein Minimum. Also, und jetzt sehen wir unser 20. Jahrhundert noch etwas näher an. 1900, 2000. Und jetzt bitte, jetzt sage ich gleich zuerst, wenn ich war, also, dass das Jahr 2000 noch kommen wird, da bin ich ziemlich sicher, nicht? Und ihr auch. Nicht? Also das darf ich mal hinschreiben. Es kommt. Die Frage ist nur, was ereignet sich dann? Nicht? Und da nun diese Dinge und zusätzliche Arbeiten, die mir geschenkt worden sind, mich einfach überwältigt haben, ich darf die Dinge jetzt nur, gell? Warum rede ich heute in der letzten Stunde dieser Konferenz jetzt noch unter diesem Thema? Wo stehen wir heute oder die letzte Stunde der Gemeinde Jesu? Das
so heißt der heutige Abend. Warum? Weil ich ein wenig oder vielleicht nicht nur ein wenig ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, wenn ich hier morgen weggefahren wäre, mit all der Kenntnis, die Gott mir geschenkt hat, überhaupt kein Wort zu verlieren. Und wer weiß, könnte schon in einem Jahr weiß wie weit sein in diesen Dingen. Und hinterher hört er, der Bruder Mohl hätte euch das alles sagen können, und hat kein Wort gesagt. Versteht ihr es?
Ja. Da haben wir nun unser 20. Jahrhundert vor uns, und wenn ich wagte, da Daten einzusetzen, wir leben heute 1981, 82 hier. Und ihr seht, da habe ich eine Grünzone von 7 Jahren, bitte, ich weiß warum, darstellend ein Weltfriedensreich, wie die Welt noch nie gesehen hat, um Israels willen, damit Israel alles noch empfangen kann, was es zu gut hat vor der großen Drangsal. Das wissen die meisten Schriftforscher nicht. Die sehen jetzt den Staat Israel und sind froh, dass der mal da ist, nicht? Aber meistens hört man ja, der geht jetzt direkt schnurstracks der großen Drangsal entgegen. Nein. 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 Deshalb hat Gott den Staat Israel nicht wiederhergestellt jetzt. Die große Drangsal kommt, noch vor dem Jahr 2000. Aber dieser Staat hat noch gewaltige Verheißungen. Also ich sehe die Möglichkeit, bitte, ich habe es mal als Möglichkeit, bitte versteht das so, gell? Und zwar als nicht jetzt zeitlich sehr naheliegende Möglichkeit, sondern sachlich sind die Daten, die ich hier, also die Ereignisse, die ich hier eingesetzt habe in den Zeitspannen, eine erdrückend naheliegende Sache nach den biblischen Prophezeiungen. Erdrückend. Es gab einen Moment, vielleicht vor einem Vierteljahr, wo Gott mir einen neuen Zusammenhang zeigte, wo ich direkt erschrocken bin. Direkt erschrocken. Dann sage ich, ja Herr, das auch noch? Ja, dann kann es gar nicht mehr anders sein. Kann es gar nicht mehr anders sein. Grünzone hier, also, das ist ein dritter Weltkrieg. Seht ihr, erster Weltkrieg von 14 bis 17, 18, so. Balfour-Deklaration, die Engländer ziehen ein. Zweiter Weltkrieg, und Jesus sagt, erklärt die Weltkriege als Geburtswehen, als ja, Wehenanfälle unter den Nationen. Darf man das so bezeichnen? Ja, bitte. Das darf man nicht nur, das macht der Herr Jesus. Er sagt, solange auf dem Erdenrund in den zukünftigen Jahren oder Jahrhunderten nur da mal ein Krieg ist und dort mal ein Krieg und Gerücht von Kriegen hin und her, sagt, solange ist das Ende des Zeitalters noch nicht da. Wenn aber ein Zeitpunkt kommt, wo Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich, was ist das? Ja. Weltkrieg. Eine Kriegserklärung rechnet es nach der anderen 1914. Bitte. Da war ich 10 Jahre alt, 1914. Hat man als Schweizer Knabe schon was verstanden, als Sohn Wilhelm Tells, nicht wahr? Erster Wehenanfall. Nach einem ersten Wehenanfall kommt normalerweise eine Wehenpause. Und dann kommt plötzlich ein zweiter Wehenanfall. Ist der in der Regel stärker als der erste? Stimmt das mit den Weltkriegen? Bitte, wir leben heute in einem gnädigen, langen, einer zweiten Wehenpause. Und die Neue Zürcher Zeitung hat hier geschrieben, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, die Luft riecht nach Eisen, habt ihr verstanden? Riecht sie heute auch nach Eisen? Nach viel Schlimmerem. Nach viel Schlimmerem. Aber wunderbar, unser Gott macht kurzen Prozess. Auch in seiner Barmherzigkeit. Geht ganz anders, als man gehört. Ganz irre. Ja. Die Schrift sagt auch, wie ein dritter Weltkrieg ablaufen würde. Aber das sage ich heute Abend nicht. Soweit, ich darf nur das Resultat aussprechen. Die Engländer haben versagt. Bitte, die Reihenfolge der Weltreiche, die Gott eingesetzt hat in Bezug auf Israel und Jerusalem.
maßgebend. Ganz im Osten Babel mit Nebukadnezar. Dann kam die Armee der Perser, westlicher, das ging bis Kleinasien schon. So. Beide hatten über Jerusalem zu verfügen. Nebukadnezar zerstört Jerusalem, den Tempel, babylonische Gefangenschaft. Dann kommen die Perser, so und so, dann kommt der Befehl, Jerusalem wieder auszubauen beim letzten Perserkönig. Zwei Weltreiche östlich von Jerusalem, Israel. Jetzt kommt das erste Weltreich westlich von Israel, das Weltreich der Griechen, Alexander des Großen, so wirken wir. Und nach den Griechen kommt noch ein westlicher liegendes Weltreich, der Römer. Und die Römer hatten schon England, Großbritannien als römische Provinz.
Fortgang auf Kassette 2.